Es war nur die Idee, wie kann ich anhand meiner eigenen Situation zeigen, wie man als Mensch in der heutigen Zeit nicht den Mut verliert.
Anderen Menschen durch die eigenen Erfahrungen Mut machen. Das war die Idee für ein Projekt von Schauspielerin Bettina Buchholz mit dem Benediktinermönch Bruder David Steindl-Rast zu Beginn ihrer Krebserkrankung. Um diesen Mut wird es heute in der Sendung Passionswege gehen. Mein Name ist Veronika Bonelli. Herzlich willkommen. Mut geben auch die Frauen, die Bettina Buchholz in den letzten Jahren immer wieder auf der Bühne verkörpert. Etty Hillesum zum Beispiel, die in Auschwitz ermordet wurde, deren Tagebücher aber heute immer noch vielen Menschen Mut machen.
Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so sage, schäme ich mich fast dafür, weil ich glaube ich gar nicht so mutig bin, wie das so klingt. Aber ich hole mir immer, also ich habe vielleicht diese Fähigkeit, mir den Mut bei anderen abzuholen. Also ich kann mir vielleicht ein Stück weit den Mut aus anderen oder aus Sachen ziehen. Ich glaube, selber bin ich gar nicht so mutig. Ja? Also die Angst vor dem Ungewissen ist ja oft unser Problem. Und das durfte ich lernen und nicht die Todesangst, sondern die Todesangst, die hat jeder. Das werden wir dann im Angesicht sehen. Aber die Angst vor dem Ungewissen und unser spektakuläres Gehirn, was uns ins Ungewisse, ins Unermessliche an Ängsten treiben kann. Und dass man diesen Unterschied wahrnimmt, da habe ich auch sehr viel vom Bruder David gelernt. Also das eine ist sozusagen die Furcht und das andere ist die Angst. Also das eine ist, also die Enge durch den Geburtskanal durchzumüssen, aber wir kommen durch. Ja, und das andere ist das, was uns einfach hemmt und einfach, wir haben nun mal diese prähistorischen Mechanismen, also zu fliehen oder stecken zu bleiben. Und das andere ist eben das Stehenbleiben und das im Moment sozusagen nicht mehr vorwärts können. Und das Einzige, was wir immer wieder versuchen können im Leben, ist aus diesem Moment der Starre, die sich in ja Panikattacken und so weiter auch in Raum und Luft schafft. Also die zu überwinden und in die Bewegung zu kommen, in irgendeiner Form. Also aus dieser Enge wieder raus. Deswegen ist, würde ich auch sagen, die Angst wirklich notwendig, um sozusagen das zu entwickeln. Weil wenn ich jetzt in Anführungsstrichen sage, ich bin sozusagen nur mutig, dann bin ich ja in einer gewissen Form auch ein bisschen dumm. Weil da fehlt mir ja die Erfahrung, wofür ich den Mut einsetze. Ja, und da muss ich ja die Kehrseite dieser Erfahrung kennen. Ja, sonst kann ich ja nicht den Mut bringen, genau.
Ohne Angst kein Mut. Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht ist, sondern der Triumph darüber. Der mutige Mann ist keiner, der keine Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt. Ein wohl am Leben erprobtes Zitat von Nelson Mandela in seinem Kampf gegen die Apartheid. Mut braucht es aber nicht nur in den großen Kämpfen. Manchmal ist es schon mutig, in der Früh einfach nur aufzustehen und sich den Anforderungen des Tages zu stellen. Vielleicht kennen Sie das. Als Mutprobe bezeichnet Bettina Buchholz auch das öffentliche Altern in ihrem Beruf als Schauspielerin.
Also es ist, glaube ich, eine Mutprobe. Und ich habe schon damals gedacht, die Einzigen, die das schaffen, sind die Nordländer, also Norwegen, Schweden, Dänemark. Da kannst du einfach Schauspielerinnen zugucken, die altern genauso wie du. Ich habe jetzt gerade wieder in Arte eine dänische Frau, da dachte ich, ja, die Frau ist genauso alt und die hat diese Spritzig und Jugendlichkeit, das Kindliche, was in ihr natürlich noch ist, und sie hat aber das optische Älterwerden. Aber das ist eine Mutfrage, weil solange dann keiner vor die Kamera mit so einem Gesicht geht und das nicht noch einer und noch einer und noch einer ist, ist fast so, ja, man guckt ja doch das noch an, was da im Fernsehen produziert wird oder auch im Theater.
Mit Angst und Mut war Bettina Buchholz auch schon in ihrer Kindheit in besonderer Weise konfrontiert.
Genau, also ich bin 1970 geboren in Karl-Marx-Stadt. Das ist heute Chemnitz. Das war letztes Jahr Kulturhauptstadt. Das ist so ein bisschen die unbekannte Stadt zwischen Leipzig und Dresden und die Stadt mit dem, ich würde mal sagen, krassesten sächsischen Dialekt. Und meine Oma, die sehr prägend war für mich in meiner Kindheit, die war aus Berlin und in diesen Kontrasten habe ich schon mal gelebt. Also eine Berlinerin, die den sächsischen Dialekt nicht ertrug. Und ich bin aufgewachsen in den, sagen wir mal, in den, wusste man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, in den letzten Atemzügen der sozialistischen DDR. Und bin also auch mit all diesen Sachen aufgewachsen. Das hieß also, ich bin in eine Wochenkrippe gekommen, wo man leider die ganze Woche bis aufs Wochenende untergebracht war. Das war so eine Idee, dass man die Mutter, meine Mutter war sehr jung, hat studiert auf Lehramt, dass man also diese jungen Menschen sofort wieder ins Studium schickt und dann hat man halt das Kind einfach in eine Wochenkrippe gesteckt. Das war eine der sehr prägendsten Ereignisse, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht bewusst wahrgenommen habe. Ich habe dann sehr mit Krankheiten reagiert und deswegen hat meine Oma, die natürlich noch gearbeitet hat, mich zu sich genommen und hat sozusagen zwischen der Arbeit einer dementen Uroma, ist sie immer hin und her gerannt und hat irgendwie versucht, das irgendwie zu checken in der DDR. Dann kam der nächste Schritt, ich bin in eine sozialistische, in einen sozialistischen Kindergarten gegangen, also auch mit der ganzen Erziehung. Deswegen bin ich sehr empfindlich, was Diktaturen angeht. Dann bin ich in die Schule gekommen, in eine Russischklasse gegangen und da habe ich die Erfahrung gemacht, wir hatten ja Religion nicht, weil Religion aus der Sicht von Karl Marx ja Opium fürs Volk ist. Und dann hat unser Staatsbürgerkundelehrer, so hieß das Fach, was wir damals hatten, um Sozialismus zu lernen, hat eben gefragt, wer glaubt. Und die mussten aufstehen und die mussten dann die ganze Stunde stehen. Das war unheimlich peinlich. Und da war dann nur noch mein Freund Jens und ich. Und also wir haben einfach, wenn man so will, wir haben sozusagen schon gemerkt, dass wir mit Glauben hier nichts, also dass das hier sozusagen was Verbotenes ist. Ja?
Der Glaube wird später während schwerer Phasen ihrer Krankheit wieder eine wichtige Rolle spielen. Apropos Rollenspielen, zurück zur Jugendzeit, in der Betty schon klar wurde, wohin der berufliche Weg gehen soll.
Ich habe mit 14 einen Film gesehen, Cabaret. Da hat die Liza Minnelli in dem Film irgendwann mal unter einer Brücke geschrien und dann habe ich gedacht, oh, das möchte ich auch dürfen. Ich war ein sehr schüchternes Kind und mir hat einfach gefallen, dass es irgendwie einen Ort gibt, wo ich anders sein darf als schüchtern und mich entäußern kann und wo es nicht stört und wo ich nicht, also ich hieß als Kind oft, ach Betty, die macht wieder den Clown, ach ja, ist sehr typisch wieder die Betty und ja, also jedenfalls die brüllte, die Liza Minnelli brüllte dann und ich dachte, ja, das muss ich machen. Und dann sah ich noch Kramer gegen Kramer, diesen Scheidungsfilm mit Meryl Streep und Dustin Hoffmann und habe gesagt, hey, das ist cool. Also, dass man einfach auch Themen so emotional verhandeln kann, dass ich, meine Eltern waren damals in Scheidung. Also, dass ich da rausgehe und einen Gewinn habe, das war sozusagen mein Antrieb. Also, ich wollte jetzt nicht Schauspielerin werden, um schöne Kleider zu tragen, das auch. Das ist dann ein schöner Nebeneffekt. Aber ich wollte hauptsächlich Schauspielerin werden, schon damals als kleine junge Frau, um irgendwie jemanden zu berühren. Das war mein Ziel.
Die Entscheidung, Schauspielerin zu werden, steht.
Ja, dann bin ich 89 auf die Schauspielschule nach Leipzig gekommen und bin sofort in diese Wirren dieser Veränderung gekommen, diese Demonstrationen und habe sozusagen zum ersten Mal Geschichte am eigenen Leib erfahren. Und also vorher hat mich Geschichte null interessiert. An dem Moment, wo ich in dieser zufällig also historischen Situation war, dass sozusagen sehr viel Militärpräsenz da war, aber es nicht zu einem Militärschlag gekommen ist und man gleichzeitig aber gewusst hat, es könnte jetzt Krieg ausbrechen, aber es brach kein Krieg aus, weil die Menschen einfach in Schweigen demonstriert haben, ist auf einmal plötzlich auch mein Interesse an Geschichte geweckt geworden. Ja. Und dann bin ich an verschiedenen Theatern im damals noch Westdeutschland-Raum und dann nach Österreich gekommen und habe 18 Jahre am Landestheater Linz wirklich alles gespielt, was das klassische und andere Repertoire des Theaters hergab. Genau.
Und Wieso eigentlich ausgerechnet Linz?
Ja, ich war sehr lange auf der Suche nach einer Chefin oder einem Chef auf Augenhöhe. Und mich hat es am Theater immer so, also mich hat es gestört. Also zum Beispiel, ich war in Heidelberg engagiert und wie das manchmal so ist, ich habe einfach alle Hauptrollen, der jugendlichen Hauptrollen gespielt. Und anstatt sozusagen sich darüber bei der Leitung zu beschweren, sind die Frauen auf mich zugekommen. Und es wurde so eine Mobbing-Situation entstand da. Und da habe ich damals schon gesagt, geht bitte hin und beschwert euch da, wo es hingehört und nicht bei mir, weil ich muss nicht alles spielen. Und diese Situation hat mich einfach am Theater wahnsinnig genervt, dass wenn du in warst, alles bekommen hast und wenn du eben out warst, gucken musstest. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, den Gerhard Willard. Den habe ich aber zufällig als Autor, dachte ich, es war ein Autorentreffpunkt in Heidelberg. Also ich habe ihn gar nicht als Regisseur bewusst wahrgenommen, als Autoren dort kennengelernt und da war das anders. Und dann haben wir zufällig, als ich dann nach Freiburg engagiert wurde, haben wir dann zufällig uns wieder getroffen und zusammengearbeitet. Mit zwei Kollegen, die auch aus Oberösterreich waren, aus Linz und aus Ebensee. Und dann hat er uns einfach gefragt, ob wir nach Linz kommen wollen. Und ich wusste nicht mehr, was Linz. Ich kannte nur so ein kleines Dorf bei Berlin, das auch Linz heißt. Aber ich kannte Linz nicht. Das Einzige, was ich von Linz dann gehört hatte, ist, dass sie dort ein Theater in den Berg bauen wollten. An die Donau. Ja, aber auf Vertrauensbasis, weil ich einfach gemerkt habe, mit dem ist ein anderes Arbeiten möglich, bin ich dann nach Österreich gekommen. Wobei viele mir gesagt haben, was machst du, willst du denn in Österreich? Ja. Da war dann auch politisch damals gerade die Situation, dass die FPÖ gerade erstarkte das erste Mal. Und ja, so bin ich nach Linz gekommen und habe wirklich, und das muss ich sagen, das ist eine Glückssituation, die ich damit erleben durfte. Ich hatte 18 Jahre lang wirklich also ein cooles Ensemble, einen coolen Chef. Und wir haben einfach wirklich auf Augenhöhe cooles Theater gemacht. Und wenn uns einfach... Er hat auch Frauen und Männer ungefähr gleich besetzt, was man sich am Theater vorstellen muss, was normalerweise ein Viertel zu drei Vierteln ist. Und hat einfach, wenn die Rollen für Frauen nicht da waren, dann haben wir einfach Männer gespielt. Aber zu einer Zeit, wo das noch nicht in war. Wir haben es einfach gemacht. Ja. Und da habe ich Elfriede Jelinek entdeckt, also ihren unglaublichen Humor. Und Thomas Bernhard habe ich auch erst in Österreich verstanden. Also ich habe den in Deutschland gar nicht verstanden, als ich den dann mit dem Slang des österreichischen Tonfalls habe ich auf einmal lachen müssen und habe gedacht, ach das ist ein Komiker. Ja. Und also da bin ich unglaublich dankbar, obwohl es am Anfang wirklich eine harte Zeit war, weil das Publikum erstmal sich an uns gewöhnen musste. Wir waren so anders, wir waren so nahbar. Auch in den Auseinandersetzungen mit dem Publikum. Und ich habe das sehr gemocht, dass unser Chef da wirklich auch jede Arbeit im Theater auf gleichwertiger Ebene gesehen hat. Ob das jetzt der Putzmann war oder die Beleuchterin oder. Und also wenn irgendjemand sich irgendwie über jemanden schlecht geäußert hat, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat, dann hat er immer darauf zurückverwiesen, jetzt schau erstmal bei dir, du kannst nur deinen Part ändern. Ja, aber ich möchte nicht, dass so eine Stimmung entsteht. Die anderen machen auch ihre Arbeit so gut, wie sie es können. Und das fand ich toll, ja.
Auch beim Sprechen über das Spielen auf der Bühne vor Publikum kommen wir wieder auf das Thema Mut zu reden. Tun oder nicht tun, das ist dann die Frage.
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht auch wahnsinnig gerne Film gemacht hätte. Und in einem kleinen Rahmen habe ich das auch ausprobieren können. Es schneidet sich halt immer einfach mit den Zeiten vom Theater und das muss man auch, wenn man dann drei Kinder hat, auch einfach zeitlich schaffen. Im Film hast du die Möglichkeit, dass du das wiederholen kannst. Im Theater hast du nur den einen Wurf. Das heißt also, in einer gewissen Form musst du jedes Mal den neuen Mut haben. Und das ist auch wirklich so. Also zum Beispiel gestern hatte ich eine Vorstellung. Ich stand mit meinem Kollegen vor der Vorstellung und sage, es geht mir jedes Mal wieder davor so, dass ich denke, warum tust du das? Wenn ich nicht andere kennen würde, die mir dasselbe erzählen, dass sie jedes Mal davor stehen und sagen, warum tust du dir das an? Aber in dem Moment, wo du auf der Bühne bist, kannst du das entweder tun oder nicht tun. Und da musst du ja, du musst über die 100% geben. Das heißt, du musst wirklich versuchen, was in dir zu öffnen, was mit denen da unten in Kontakt geht. Das heißt aber nicht, dass du da oben die Berechtigung hast, selber da in deinem Selbstmitleid dahin zu fließen. Ja, ich finde es auch nicht unbedingt sinnvoll, wenn man da oben jetzt zum Beispiel weint oder so. Ich finde aber wichtig, dass du den Menschen da unten, also wenn die mit denen du im Kontakt bist, die müssen die Gefühle entwickeln. Und dafür muss man ein Gespür haben. Das kann man auch nicht erklären und das kann man auch nicht lernen. Mein früherer Chef sagt immer, Ausstrahlung, das heißt ja nicht umsonst Ausstrahlung. Das heißt, du musst schon auch eine Lampe anknipsen können. Und diese Ausstrahlung muss Menschen sozusagen dazu bewegen, dass sie dem jetzt folgen, was du da tust. Und das ist das Besondere am Theater. Du merkst, die Leute sind müde. Du merkst, die Leute wollten eigentlich lachen und jetzt müssen sie was Ernstes, also müssen sie einem ernsten Vorgang beiwohnen. Und du bist aber dabei, also ein bisschen bist du auch ein Therapeut. Ja, also du nimmst sie auch ein bisschen an der Hand. Du lässt ihnen auch mal da oder da mehr Zeit. Du kannst aber auch, wenn du merkst, die sind heute so drauf, auch die oder die Pointe mehr setzen und sagen, die können heute darüber lachen. Ja, also man merkt, es klingt absurd, aber man merkt eigentlich, sind ja meistens da so 120 Leute vor einem, man merkt wirklich die einzelnen Menschen schon. Und das ist halt auch das Besondere und das kann man mögen. Und wenn man das mag, so wie ich das mag, dann ist das auch, dann vereint einen sozusagen diese anderthalb Stunde, also die bringen einen auch dann zusammen.
Und das kann ich als Zuschauerin bestätigen. Ich habe Bettina Buchholz in ihren Rollen als Etty Hillesum und Marla Zimmetbaum erlebt und habe das Theater jedes Mal berührt und tatsächlich ermutigt wieder verlassen.
Also am Theater habe ich starke Persönlichkeiten wie Penthesilea spielen dürfen, Lady Macbeth und war dann natürlich irgendwann mal auch, weil man gewisse krasse Persönlichkeiten spielen kann, auch ein bisschen darauf abonniert, eher sozusagen auch die Gestörten zu spielen. Ja. Und als das dann mit dem Landestheater zu Ende ging, hat mein Mann gesagt, so jetzt schreibe ich dir eine Heldin, jetzt such mal. Und da sind wir auf die Etty gekommen. Ja. Und das war eine ganz neue Erfahrung, weil ich vorher als Schauspielerin das einfach auch so richtig fand, also diese extremen Charaktere zu zeigen, bei denen aber das Publikum manchmal nicht so unterscheiden kann, wer du bist und wer der Charakter. Und jetzt durfte ich die Erfahrung machen, dass ich mich mit Menschen auseinandersetzen durfte, die weit über das menschliche Maß hinaus gingen, was ich vermute in meinem Leben mich trauen würde. Also die Etty Hillesum, die eben freiwillig in das Durchgangslager Westerbork gegangen ist, als Sozialarbeiterin dort gearbeitet hat. Obwohl Freunde sie sozusagen verstecken hätten können und das auch wollten und auch sie sozusagen auch schon mal sozusagen versteckt hatten, aber sie hat einfach gesagt, na, sie geht einen anderen Weg. Oder jetzt eben wie im neuesten Stück Mala und Edek, nicht zu verwechseln mit Mala, sondern Mala, M-A-L-A. Also diese Frau, die sozusagen auf ihre ganz eigene persönliche Art widerständig war, ohne dass irgendwie das schriftlich festgehalten wurde. Ja, es gibt von ihr ein paar Postkarten und den Eintrag ins Totenbuch von Auschwitz. Aber sonst gibt's von ihr nur die Erzählungen von jetzt Menschen, die auch schon nicht mehr leben. Ja. Und solche Menschen, die da über ihr kleines Ich hinauswachsen können und sozusagen einen Schritt weitergehen und damit auch anderen noch helfen zu überleben in dem Falle. War das bei Mala so, dass sie mit ihrem Vorbild, dass sie sich gewagt hat, in Auschwitz eine erotisch-sexuelle Liebe zu leben, so viele, und dafür auch dann letzten Endes hingerichtet wurde, aber dass sie so vielen Frauen mit ihrem Beispiel dann Mut zum Weiterleben gemacht haben, dass sie gesagt haben, ohne diese Frau hätte ich nicht überlebt, weil ich hätte gar nicht den Lebensmut mehr gehabt. Und das sehe ich schon ein bisschen als einen Auftrag, weil sonst sind diese Geschichten vergessen und wir beschäftigen uns so wahnsinnig gern mit Tätern. Und ich möchte jetzt die Namen gar nicht nennen, der Herren, die gerade so scheinbar das Weltgeschehen beherrschen, weil es mich einfach schon anwidert, dass wir jeden Tag wieder irgendeinen Pieps von denen hören. Aber wir hören so wenig von den Opfern, weil die Opfer leider halt, weil sie Opfer werden, so viel Zeit brauchen, um wieder heil zu werden oder es in manchen Fällen nicht werden können. Und deswegen ist es auch unser Anliegen, auch jetzt in diesem Stück, was wir zuletzt gemacht haben, Maler und Edek, den Opfern die Stimme zu geben. Und die Täter finden statt, aber die Stimme für sie ist einfach nur in dem Rahmen, was sie tun. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ja.
Die Bettina Buchholz und ihr Mann Johannes Neuhauser in dem von ihnen gegründeten Kulturverein Etti in die Tat umsetzen. Eine Sendung über Etti Hillesum und das Stück über sie finden Sie auf unserer Website im Podcast-Bereich. Die Tagebücher von Etti Hillesum liegen auch auf meinem Nachtkästchen und immer wieder lese ich einen Abschnitt und staune über die Kraft ihrer Worte. Etti, eine junge Frau, die Mut bewiesen hat, aber auch schlechte Tage hatte, die gekämpft hat, auch oft mit sich selbst, die an Depressionen gelitten hat und manchmal auch nicht weiter wusste.
Also so habe ich das immer wahrgenommen, immer die Annahme, dass die Menschen, die 150 Jahre vor uns lebten, irgendwie, keine Ahnung, nicht gelebt haben oder sozusagen, weil sie im vorigen Jahrhundert gelebt haben. Aber das Irre ist ja, die sind ja genauso wie wir heute. Nur können wir das manchmal aufgrund der Sprache manchmal nicht, weil die ein bisschen anders klingt, nicht so wahrnehmen. Und bei der Etti ist das Tolle, dass die all diese Prozesse vor 100 Jahren durchgemacht hat, die wir heute auch kennen. Sie hatte Essstörungen, sie hatte Depressionen, war Atheistin, sie hat gehadert mit dem beginnenden Glauben, sie hat sich geschämt, dass sie gebetet hat. Sie hat es versteckt vor ihren Mitbewohnern oder vor ihren Liebhabern. Sie war polygam. Also sie hatte auch einen neuen Aspekt hineingebracht. Also sie hat nicht monogam gelebt. Und diese ganzen Sachen, die machen sie eigentlich so modern. Und ich glaube einfach, dass wir immer wieder dieselben Sachen erleben, nur eben durch die Zeit geformt. Aber wir sind nicht so viel weiter. Ja, und das Tolle an der Etti und was mir so geholfen hat, ist einfach zu sagen, ja, das kenne ich alles auch. Also ich kenne all diese Geschichten, ja, also diese Geschichten des falschen Körperbildes, diese depressiven Verstimmungen, dieses mit sich nicht klarkommen, dieses Demut lernen in dem Moment, wo du dein erstes Kind hast und plötzlich die Welt nicht mehr um dich kreist und nur noch um dein eigenes Wohlergehen und plötzlich die Erfahrung, es kreist jetzt um jemand anderen, also deine Welt öffnet sich und all diese Sachen und die kannst du dann eben durch das Lesen dieser Texte, die diese Frau, auch diese Entwicklung, die sie dabei gemacht hat, ja, also bis von erst viel Sprache und dann im Angesicht des Grauens zu immer weniger Sprache und immer zu klareren Bildern und zu dem Gefühl, jetzt hier mit der Erde verknüpft zu sein, ja. Und ja, ich glaube, wir dürfen mehr glauben, dass wir mit all dem auch verbunden sind und wir dürfen mehr auch spüren, dass wir so ein bisschen auf den Schultern der Menschen vor uns stehen. Das dürfen wir auch ein bisschen mehr wahrnehmen und nicht immer so, ach, die da im vorigen Jahrhundert, ne?
Etti inspiriert bis heute. Auf ihren Schultern dürfen wir stehen und auch Bettina Buchholz ist eine, die wiederum durch das Teilen ihrer Erfahrungen anderen das Stehen leichter macht.
Ja, also ich konnte ein bisschen üben, was die Krankheit anging. Ich hatte mit 47, also sehr früh, einen kleinen Schlaganfall. Aber hab nicht geraucht, hab nicht getrunken, war schlank und sie haben gesucht und gesucht und gesucht und gesucht, weil es konnte ja gar nicht sein. Und darüber ist dann dieser Knochenmarkskrebs gefunden worden. Das war sozusagen ein Zufallsbefund. Jetzt habe ich aber durch diesen kleinen Schlaganfall auch gemerkt, wie das ist, wie Leute, die das erfahren haben, weil ich hatte eine Theatergruppe und da spielte der Pfarrer von der Ursulinenkirche, Hauptrolle, und der hat in der Ursulinenkirche, das ist eine große Kirche im Stadtzentrum von Linz, die vor allen Dingen für Künstler und Akademiker gedacht ist, hat halt von der Kanzel herunter gesagt, das Theaterstück, das wird verschoben, weil die Regisseurin einen Schlaganfall hatte. So. Das bedeutete, dass mir Linz ständig Menschen begegneten, die jetzt dachten, ich hätte eine halbe Seite runterhängen und wäre im Rollstuhl. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich sehr schnell in medizinische Betreuung gekommen ist und der Schlaganfall an sich bei mir keine Folgeschäden gemacht hat. Aber ich habe das Pech gehabt, dass Menschen, wenn du eine Person des öffentlichen Raumes bist, damit nicht so gut umgehen können. Dann habe ich, als ich die Krebsdiagnose hatte, meinem Mann gesagt, bitte erzähle es niemandem, weil ab dem Moment warten alle nur noch darauf, dass ich sterbe. So, das war der erste Schritt, weil für alle Dinge braucht man Zeit. Dann hat mein Mann den Kontakt zu dem Bruder David Steindl-Rast hergestellt und ich durfte auch ein Stück weit lernen. Ich durfte auch mit meinen spirituellen Fragen und meinen Nöten mich an ihn wenden. Und er hatte andere Antworten, die jetzt jenseits des religiösen Systems der Kirche mir Antworten gegeben haben. Und ja, zum Beispiel habe ich gesagt, ich kann nicht mit Worten beten. Ich bin so eine Frau des Wortes. Ich traue meinen eigenen Worten nicht, was das Beten angeht, weil ich so gut sprechen kann. Und dann hat er gesagt, wer sagt denn, dass du mit Worten beten musst? Was tust du denn gern? Ich sage, na, ich gehe gern mit meinem Hund spazieren. Und dann tue ich eigentlich bewusst eigentlich eher nicht denken wollen, sondern eher nur wahrnehmen wollen. Dann hat er gesagt, ja, und was glaubst du, was das ist? Und ich gesagt, jetzt hör mir auf. Und er sagte, ja, wir wollen, mögen das Wort halt beten nicht mehr. Wir wollen sagen dann halt meditieren dazu, aber es ist dasselbe. Aha. Und so in diesem Austausch mit ihm und auch dem Austausch, als ich dann, es ist ein Krebs, wo die Behandlung erst beginnt, also es ist, ich sage es jetzt immer einmal öffentlich, es ist nicht Leukämie, sondern es ist ein etwas unbekannterer Krebs. Multiples Myelom heißt das. Der Leonard Cohen ist an diesem Krebs verstorben. Aber, also um mal einen Bekannten zu nennen, das ist normalerweise ein Krebs, den man erst im Alter bekommt. So mit 80 rum. Und dann kann man ganz gut noch den behandeln und noch ganz gut leben. So, und jetzt musste ich aber schon eine Behandlung machen und das war eine krasse Behandlung, einschließlich einer Stammzellentransplantation. Und auch da wieder, da konnte ich dann nicht mehr direkt in Kontakt treten mit dem Bruder David, sondern ich musste dann das sozusagen online machen. Und dann haben wir ein Interview geführt und ich konnte schon gar nicht mehr richtig denken und nicht mehr richtig sprechen. Und mein Mann hat gesagt, ist doch nicht schlimm, die Fragen hast du aufgeschrieben. Ich unterstütze dich, ob ich das jetzt vorlese oder du, das ist doch egal. Und so ist unser Projekt entstanden, Lebendig bleiben mit Bruder David. Und ich muss wirklich sagen, ich wollte es erst nicht tun, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich die ganze Behandlung so anstrengt. Also man macht vor der Stammzellentransplantation, macht man auch eine halbjährige Behandlung mit sehr vielen Chemos. Und das geht sehr auch auf das Gehirn und das Kurzzeitgedächtnis und man ist sehr müde, das kennen viele. Und irgendwie habe ich dann aber gedacht, jetzt ist ja eh schon Wurst. Also jetzt habe ich die Haare nicht mehr. Das heißt, die Menschen sehen ja, dass ich könnte eine Perücke tragen, ja. Das habe ich am Anfang versucht. Das fand ich dann albern, weil ich vom Theater bin und eh schon Perücken mein Leben lang getragen hatte und dachte, nee, brauche ich auch nicht, habe ich dann halt Hauben getragen. Und dann ist halt, also deswegen versuche ich das so zu erzählen, ist halt, das ist ein langwieriger Prozess, in dem man dann sich entscheidet, das öffentlich zu machen. Das macht man nicht leichtfertig, weil man weiß, ab dem Moment ruft jetzt nicht unbedingt mehr ein Theater an und stellt einen an. Es ist einfach so. Leute da draußen, ich sage es einmal, auch Menschen mit einer Krebserkrankung können und wollen arbeiten. Und es ist furchtbar, wenn sie dann einfach gar nicht mehr gefragt werden, weil man gar nicht mehr in den Austausch geht mit diesen Menschen. Und diese Entscheidung habe ich getroffen. Ich habe dieses Projekt gemacht und damit habe ich es veröffentlicht. Und meine Idee war auch nicht, das finde ich uninteressant, meine eigene Krebserkrankung sozusagen in der Öffentlichkeit auszuwälzen, sondern Es war nur die Idee, wie kann ich anhand meiner eigenen Situation zeigen, wie man als Mensch in der heutigen Zeit nicht den Mut verliert. Weil man kann schon, wenn man morgens aufwacht, das vielleicht zu früh das Handy macht, die Nachrichten anschaut, kann man schon den Mut verlieren heutzutage. Und was für Kulturtechniken wir auch haben, unter anderem, ich sage jetzt das unbeliebte Wort beten, was für Kulturtechniken wir auch haben, aus diesem Sumpf der Abwärtsspirale und des negativen Denken herauszukommen und dem Leben was Positives und dem Leben auch was Lebenswertes abzugewinnen. Und das jeden Tag. Und die Arbeit muss ich jeden Tag machen. Ich denke jeden Tag an den depperten Krebs. Das ist nicht ein Tag, wo ich nicht aufwache und denke, ach, könnte es nicht einfach nicht sein? Das vergisst man auch nie, aber umgedreht kannst du auch jeden Tag sagen, ist heute nicht ganz so ein guter Tag, aber wie kann ich ihn schaffen, dass es ein bisschen besser wird, der Tag heute? Ja? Und ich habe gelernt, dass nur ich das kann. Das macht nicht meine Umgebung, sondern das mache ich mit meiner Umgebung. Also ich muss entscheiden, dass ich mich nicht von diesem ganzen negativen runterziehen und überfluten lasse, sondern dass ich bewusst sage, nein, ich verweigere mich auch zum Teil dem Ausmaß dieser negativen Energie, weil es nicht, wenn wir nicht den Mut haben, diese andere Energie in die Welt zu bringen, dann frisst die negative Energie uns und dann passieren all die Dinge, die wir jetzt befürchten. Johann Sebastian Bach ist mein absoluter Hero, also Klavierkonzert F-Moll, zweiter Satz, der langsame. Wenn es mir nicht gut geht, dann lege ich mich zum Beispiel mit meiner Hündin, das ist eine Windhund-Wippet-Hündin, lege ich mich einfach ein paar Minuten aufs Sofa und kuschel mit der, weil die Tiere uns das voraus haben, was wir so schwer immer wieder erlernen müssen. Die sind einfach immer im Hier und Jetzt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich merke, wo ich so depressiven Verstimmungen Einhalt geben kann. Was mir hilft, ist spazieren gehen, lange Spaziergänge. Was mir hilft, ist handwerklich arbeiten. Also wirklich, also zum Beispiel, wir machen jetzt hier gerade das Interview in einem Vintage-Wohnzimmer meiner Schwiegereltern, die eine Tischlerei hatten. Und da weiß ich halt, da habe ich an jedem Stück habe ich Stunden verbracht, jede Wand, da habe ich 3 Tapeten abgemacht, der Boden, den habe ich mit abgeschliffen und so weiter und so fort. Also das hilft ins Tun kommen, ins Machen kommen und sehr aufmerksam in Beziehungen sein hilft, dass man in Kontakt geht zu anderen, fragt, wie es denen geht, weil meine Erfahrung ist, wenn man nur um sich selbst kreist, führt das eher zur Verstärkung von so depressiven Verstimmungen, aber wenn man sich in einem gesunden Rahmen um andere kümmert, also da ist auch wieder wichtig, dass man sich nicht nur um andere kümmert, ja, sondern dass das einfach ein gutes Gleichgewicht ist und das hilft. Ja, auch die Bibel lesen hilft. Sich mit Sachen, also ich bin ja totaler Jesus-Fan, also einfach nachzulesen, wie er gewisse Situationen gemeistert hat, in denen man eigentlich einen Hut draufhauen wollte. Und ja, kann man auch mal tun.
Zum Beispiel?
Naja, ich mag einfach so diese Gleichnisse und diese Situationen oder wenn er einfach Dämonen, ja. Und Dämonen waren ja im Grunde genommen ein Sinnbild für psychische Erkrankungen, ja. Und dass solche Geschichten, die Dämonen in die Schweineherde oder sowas. Also ich finde es einfach cool und ich habe jetzt das Glück, dass wir durch unser neues Projekt, das ich mit meiner Theatergruppe mache, Erotik im Hause des Herrn, Sex in der Bibel, dass wir uns da sozusagen also nochmal explizit mit Geschichten, in dem Falle erotischen Geschichten, beschäftigen können. Also wie weit waren die damals schon und wie weit ist das Alte Testament auch und was haben wir oft vergessen? Und ja, also so diese Beschäftigung, die gibt einen auch ja so ein bisschen so einen Blick auf, wir sind so ein kleiner Teil der Geschichte. Und das kann man so ein bisschen gucken, weil die Bibel ist ja von Menschen festgehaltene, mythisch verfasste Geschichte.
Schauspielerin Bettina Buchholz heute in der Sendung Passionswege. Auch die von ihr schon gespielte Etty Hillesüm hat sich mit Glaube und Religion auseinandergesetzt, vielmehr darum gerungen und ihren Weg gesucht.
Also die Etty Hillesüm, die hat ja versucht, also geborene atheistische Jüdin, dann mit dem Christentum in Kontakt gekommen, hat sich aber sozusagen verweigert, da einer Zuordnung, hat sich auch mit dem Buddhismus beschäftigt, dem Islam, hatte den Koran, die Bibel und also hatte das auch mit in Auschwitz. Und die hat mal, also das Wichtigste von ihr ist dieser Gedanke, also das beschreibt sie, in mir ist ein tiefer Brunnen und darin ist Gott. Manchmal ist er für mich erreichbar, aber oft ist Steine und Geröll auf dem Brunnen und dann ist Gott begraben und dann muss er wieder ausgegraben werden. Und diese Beschreibung von dem Göttlichen in uns selbst, die trifft sich mit meinem Gefühl, das ist für mich stimmig, ja, dass das ein Prozess ist und dass das immer wieder ein Aneignungsprozess ist. Und ich habe das große Glück, dass ich eben Religion, also wie wir es hier in Österreich leben, also ich komme sozusagen aus einem atheistischen Kontext, da war Atheismus die Religion, Marxismus, wie immer die Ismus sagen, aber ich habe das große Glück, dass ich dadurch frei bin. Also ich kann in die katholische Kirche gehen und ich bin frei. Ich habe nicht diese Probleme und diese Belastungen, sondern ich kann einfach da reingehen und das Gute daran nehmen. Ja? Und ich kann gehen, wenn es mir zu eng wird. Ich finde es komplett sinnlos, die Idee, dass wir von Männern geführt werden. Und ich finde auch die Idee, also das Göttliche, das darf wirklich, also das liebe ich am Judentum, dass das Judentum zum Beispiel gerade deswegen ja Gott nicht mit Wort beschreiben möchte, Jahwe nicht aussprechen möchte, weil jeder sich sein eigenes Göttliches macht. Und natürlich ist über die Jahrtausende war das ein patriarchales System und ist männlich gedacht. Aber ich könnte so weit gehen und sagen, Jesus könnte heute auch weiblich sein. Und ich finde, dass es das Weibliche und das Männliche nur zusammen sein kann. Und mir haben einfach geholfen, also ich kann meine Situation, die zwischen Leben und Tod war, nicht vergleichen mit der Situation einer jungen Frau mit 28 Jahren, der Etty Hillesüm, die von Westerbork nach Auschwitz deportiert wurden. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen und ich werde es auch nicht tun, weil es aus meiner Sicht anmaßend ist. Aber ich kann so ein Stück weit was von dem Ausmaß der Angst verstehen. Und als ich diese Behandlung machen musste, habe ich ja auch gemerkt, ich habe Kinder und ich wollte für die Kinder überleben. Und gleichzeitig wusste ich irgendwann mal, das habe ich nicht selbst in der Hand. Und wenn ich jetzt nicht aufhöre, das kontrollieren zu wollen und irgendwas richtig machen zu wollen, ich muss jetzt einfach den Ärzten vertrauen, dass die das Richtige tun, weil ich bin dafür einfach, ich kann das gar nicht überschauen und ich will es auch gar nicht. Ich will mich auch gar nicht in dem Ausmaße mit meiner Krankheit medizinisch auseinandersetzen, weil es mir nichts hilft. Und irgendwann mal war ich dann an einem Prozess, wo ich auch nicht mehr denken konnte. weil die Behandlung so krass ist, dass du keine, also das wären Menschen, die so, die nach Corona diese Fatigue-Erkrankungen haben, die man jetzt erst langsam entdeckt, die werden mir da recht geben. Du kannst weder Musik hören, du kannst nichts lesen, du vegetierst nur so dahin und hast irgendwie die Hoffnung, dass du viel schläfst, nur schläfst du teilweise nicht, weil du nicht schlafen kannst. Und du bist so dankbar über jeden Menschen, der dir zugewandt ist. Und was ich da erlebt habe an Menschlichkeit von Krankenpflegern, Krankenschwestern, die einfach mit kleinen Aufmerksamkeiten, du liegst da in einem Zimmer abgeschirmt von der Welt, sie müssen sich jedes Mal, wenn du nach ihnen rufst, komplett in was ein, also in so eine Montur, dass sie eben dich schützen, damit sie nicht ihre Keime dir, also dass du nicht ihre Keime bekommst, müssen sich jedes Mal eine Viertelstunde umziehen und dann sind sie aber so liebenswert und sagen, nein, wir dürfen ihnen jetzt nicht dieses und dieses Medikament, das wäre zu gefährlich, aber wissen Sie, ich habe da so ein kleines Lavendelsäckchen und ich mache da ein paar Tröpfchen drauf und das könnte ich Ihnen aufhängen. Und also solche Winzigkeiten, die berühren einen dann so zutiefst und die vergisst du auch nie. Ja, du kannst dann nichts mehr essen und du bist so dankbar, dass sie dich künstlich ernähren und sagst, was für ein Glück, dass das möglich ist. Ich muss jetzt nichts mehr essen. Ja? Und dann kommen sie aber und bringen dir, da gibt's so kleine Gefäße, wo man eigentlich normalerweise Urin abzieht. Und in die haben die dann Kapi, dieses orange Getränk, haben die dann eingefroren. Und dann lutschst du an so einem kleinen Stift gefrorenem Kapi und bist einfach nur glücklich. Ja? Und also, und dann habe ich auch gesagt, dir wird dann da psychologische Betreuung auch angeboten. Das nennt sich dann Psychoonkologie. Und ich habe dann gesagt, das bringt mir jetzt alles nichts. Aber jeder, der zu mir beten kommt oder der mit mir betet, ist herzlich willkommen, ist mir egal. Und dann kam mal wirklich die evangelische Seelsorgerin, dann kam der katholische Seelsorger. Ja, weil ich gemerkt habe, psychologische Seelsorge kann zu einem anderen Zeitpunkt auch sehr, sehr gut sein und sinnvoll, aber in diesem Moment, wo man zwischen Leben und Tod, da brauchst du einfach nur, dass jemand dir die Hand hält und ja, dir den Mut macht, dass es noch was gibt, was größer ist als du selbst. Ja. Und da hat mir auch der Bruder David was mit auf den Weg gegeben, dass er gesagt hat, die meisten Menschen kommen eigentlich an Spiritualität erst ran, wenn sie im Anblick des Todes sind. Aber spätestens dann kommen alle dahin. Und da ist was dran. Also das sagt mir auch meine Erfahrung. Und jetzt spricht hier nicht jemand, der jetzt da immer schon dem Glauben so nah. Also ich war immer sehr, sehr kritisch und ich habe es auch jahrelang abgelehnt und habe mit meinem Mann gestritten und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt kein Mensch, der nicht da jeden Zweifel kennt. Ja, aber im Anbetracht dessen, dass du hilflos bist, und vielleicht ist es das, was mir dann bei der Etty und der Marlo geholfen hat, kannst du dich entscheiden für die Hilflosigkeit oder du entscheidest dich gegen die Hilflosigkeit und für die Annahme und für, ja, dass du das jetzt auch nicht mehr in der Hand hast. Ja, und das macht einen so frei. Das kann man jetzt nicht vorstellen. Also, dass man in dem Moment, wo man nicht mehr irgendwas richtig machen muss, geht auch sowas wie so ein Tor in einem auf und das hat auch nichts Esoterisches. Also ich möchte mich da auch nicht missverstanden wissen. Das hat überhaupt nichts Esoterisches. Aber es ist dann wirklich so, nach der Behandlung hat es ja ein halbes bis ein Jahr gebraucht, bis man so wieder ins Leben zurückkommt. Und es ist wirklich so, du siehst das Grün anders von den Bäumen, du siehst jede Blume, also jedes Mitwesen, also auf einmal denkst du, ich kann kein Fleisch mehr essen, obwohl das gesund wäre, Fleisch zu essen, weil da so viel Proteine drin sind, aber das kann ich nicht mehr tun. Also du hast plötzlich so einen anderen Zugang zu allem, was dich umgibt. Und das Schrägste, was mir dann passiert ist, ich habe dann zu meinem Mann irgendwann mal gesagt, du Schatz, jetzt ist es so weit, dass ich sogar denke, dass Bäume kommunizieren. Und dann sagt er, wieso? Ja, also so weit geht das. Ja, dass man dann denkt, die haben uns auch was mitzuteilen auf ihre Art. Ja, und ja, so früh dem Tod so nah hat den Nachteil der Todesangst, dass es mit einem bringt, dann hat aber den Vorteil, dass man wirklich auch weiß, was man was man am Leben jeden Tag hat. Ja.
Auch ich hatte Todesangst. Wie jeder andere. Aber ich erkannte, dass das schlimmste Übel die Furcht vor dem Ungewissen ist. Ja, diese Furcht vor dem Ungewissen treibt uns in die vollkommene Lähmung, nicht die Todesangst. Deshalb versuchte ich, das Gegenteil zu entwickeln, nämlich Mut. Sobald es mir gelang, ein ganz klein wenig Mut zu fassen, entdeckte ich immer einen kleinen Ausweg, einen kleinen Handlungsspielraum. Diesen wollte ich nutzen, um mir und anderen zu helfen.
Bettina Buchholz hier als Maler Zimmetbaum in der Tribüne Linz. Die Jüdin Maler und der Christ Edek Galinski haben sich im KZ Auschwitz kennengelernt und ineinander verliebt.
Abends, wenn ich auf meiner Pritsche saß, musste ich ständig an Edek denken. Mir wurde dabei innerlich ganz warm. Zum ersten Mal verspürte ich hier in Auschwitz tiefe Zuneigung. Gleichzeitig sagte ich laut zu mir selbst: Maler, du kannst ja nicht die Verrückte spielen und dich in einen Mann verknallen. Das geht nicht. Liebe hat hier in Auschwitz keinen Platz. Aber jede Nacht besuchte mich Edek im Traum. Wir waren uns ganz nah und es fühlte sich so echt an.
Maler und Edek nutzten ihre Stellung im Lager, um sich für den Widerstand und vor allem für ihre Mithäftlinge einzusetzen. Maler wird von einer Mitgefangenen so beschrieben. Das war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, diese junge Frau. Sie hatte einen guten Posten und im Gegensatz zu den anderen, die diese Macht ausübten, war sie gut, mitleidig, hat immer allen geholfen. Durch ihre Stellung war es Maler und Edek aber auch möglich, einander regelmäßig zu treffen, und so wurde ihre Liebe selbst zum Akt der Revolte.
Also den Zuhörern müssen wir dazu erklären, dass Maler und Edek sozusagen sich getroffen haben im Block 30, wo untertags bis 16 Uhr der Dr. Mengele und der Dr. Schumann seine Experimente an Kindern und Frauen gemacht haben. Und die haben sich ihrer Liebe hingegeben auf dem Seziertisch des Dr. Mengele, den sie Dr. Tod nannten. Also was das für ein widerständiger Akt ist. Also das ist schon unvorstellbar. Also mir hat mal ein Jesuit gesagt, der im KZ Dachau war, dass er da eigentlich erst zum Glauben gekommen ist, weil es normalerweise so ist, dass jeder sozusagen nur an sich denkt in so einer Situation. Dass er selbst überlebt. Wir wären dann Tiere. Aber dann gibt es den einen oder anderen Menschen, der teilt sein Stück Brot, wissentlich, dass er dann stirbt. Damit ein anderer, in dem Fall ein Familienvater, überlebt und seine Kinder vielleicht überleben. Oder da gibt es Menschen, da wird ein Mensch in einer diktatorischen Situation sozusagen öffentlich gedemütigt und geschlagen. Und da tritt ein Mensch hervor und sagt: Schlag mich statt ihm. Wieso gibt es das? Und dieser Jesuit, der hat mir damals gesagt, da ist er zum Glauben gekommen. Und in dieser Situation verlieren die meisten ihren Glauben. Und das Große an Etty, ich will jetzt bei der Maler gar nicht sagen, dass sie geglaubt hat, aber sie hat an die Liebe geglaubt und das ist die größte Macht. Da gibt es einfach Menschen, die sich einfach wehren, sich als Menschen aufzugeben. Und das ist an sich schon eine unvorstellbare Leistung. Aber das ist das eine. Aber das andere ist, wie viele Menschen sie damit eben berührt haben, dass sie gesagt haben, also im Falle von der Maler, die hat sozusagen am Ende ihres Lebens mit blutüberströmten also sie hat sich selbst die Schlagadern, nicht die Pulsadern, sondern die Schlagadern, das ist im Ellenbogen, aufgeschnitten, weil sie nicht wollte, dass die Nazis sie aufhängen, sondern dass sie selbst entscheidet, wie sie stirbt, und hat am Ende ihres Lebens, ist jetzt harter Stoff, dem SS-Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen und der war blutüberströmt. Und es mussten ganz viele Frauen, mussten diesem beiwohnen, und sie haben gesagt, das hat sie gerettet. Deswegen haben sie überlebt. Das im Anbetracht des Wahnsinns einer aufsteht. Wir haben das, jetzt sage ich einmal dieses Wort, wir haben es ja beim Trump seiner Amtseinführung dieser Pastorin erlebt. Kein Mensch hätte damit gerechnet, dass sie einfach eine Rede führt und sagt, seien Sie menschlich. Und diese Menschen gibt es immer wieder. Und diese Menschen, finde ich, das sollten wir auch noch viel, viel mehr verstärken, auf die zu schauen und die zu unterstützen. Weil die letzten Endes uns am Leben halten und nicht diese Kasperl, die nur um sich selbst kreisen und alles kaputt machen wie kleine Kinder. Spiritualität hat bei mir mit Leonard Cohen begonnen, weil mit diesem besagten Jens habe ich Leonard Cohen, eine Platte gab es in der DDR, Greatest Hits, und wir haben den hoch und runter gehört. Wir haben dazu gleichzeitig natürlich uns auch ein bisschen erotisch sozusagen aufgeladen, aber wir sind befreundet geblieben und haben dieses nie geteilt, was uns auch jetzt noch, ich glaube, die Freundschaft erhalten hat. Aber es war sozusagen der Mittler. Das heißt, wir haben gleichzeitig so als 14-jährige Kinder Leonard Cohen auf der Ebene wahrgenommen und gleichzeitig auf der spirituellen Ebene auch. Also das heißt, da waren wir schon. Aber was mich dann natürlich in Ermangelung, ich habe ja Russisch gelernt und schlecht Englisch am Anfang, was mich dann natürlich am Anfang umgehauen hat, war dieses Wissen von meinem Mann über Leonard Cohen. Halleluja, die Texte. Binde mich auf einen Küchenstuhl fest. Also wir verwenden es für Hochzeiten und etc., aber was da für Texte sind. Und dasselbe eben auch in dem Text, den wir bei Mahler verwendet werden, der also auch auf Hochzeiten gerne genommen wird, Dance Me, und eben nicht Dancing, sondern Dance Me to the End of Dark. Tanz mich, ist ein Unterschied. To the End of Love, nicht End of Dark, End of Love. Dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn.
Love. till I've gathered safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Zu was Eigenen wird es nur, wenn du entscheidest, dass es zu deinem Eigenen wird. Da ich mit meinem Mann zusammen nur noch Projekte mache und er mir nur Sachen auch auf den Leib schneidet, schreibt, die ich sozusagen zu 100% vertreten kann, habe ich natürlich das Glück, ich habe einen sehr körperlichen Beruf. Selbst wenn mein Beruf die Sprache ist, funktioniert es nur, wenn ich es durch den ganzen Körper lasse. Auch wenn es Sprache ist, muss sie körperlich werden. Und natürlich, wenn ich dann diese Sprache, diese Personen, die ich jetzt vertrete und deren Geschichte ich erzähle, durch mich durchlasse, da kommt oft vom Zuschauer die Frage, wie können Sie das alles ertragen? Das ist doch alles so grausam. Da muss ich wirklich sagen, das ist nicht das Problem. Die haben viel Schlimmeres erlebt. Ich erzähle hier nur von ihnen. Aber ich habe die große Chance, diese wahnsinnige Kraft, auch in einer idealisierten Form, durch mich durchzulassen. Das heißt also, 1,5 Stunden tue ich auch mir den Gefallen mit diesen Texten von der Etty oder dieser Geschichte von der Maler und ihrer großen Liebe zu Edik, tue ich mir selbst den Gefallen, auch selber Mut zu machen und mir selbst Kraft zu spenden. Und ja, die krasse Situation, in der sie sich befinden, die ist durchaus anstrengend, aber die macht mich nicht platt. Ich gehe jedes Mal aus so einer Vorstellung selber auch mit einer ganz großen Kraft raus. Und trotz all der Erschöpfung, die natürlich diese Anstrengung von so einer Vorstellung beinhaltet. Ja. Und das ist was Tolles, das zu entscheiden. Und als ich mit 47 Jahren aus dem sozusagen staatlichen Theater draußen war, sagte mein Mann mir den Satz, du hast keine Chance, also nutze sie. Ich war so sauer auf ihn. Ich habe auch 5 Jahre gebraucht, um den Satz zu verstehen. Du hast keine Chance, also nutze sie. Mach was aus deinem Leben und mach was, was du den Menschen geben kannst. Und das ist dann egal, wie das andere finden.
Schauspielerin Bettina Buchholz in der Sendung Passionswege, gestaltet von Veronika Bonelli. Am 26. März können Sie Bettina Buchholz live erleben. Sie liest Texte von Etty Hillesum am Barbara-Friedhof Linz. Infos dazu und weitere Termine, ebenso die Sendung zum Nachhören, finden Sie auf unserer Website radioklassik.at.